Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda.
Also hier steht absolut zuverlässig. Besondere Stärken im Bereich lange Strecken. Komfortable Ergo-Komfortsitze mit optionaler Massagefunktion. Das sag ich mal. Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark.
So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreicher Komfortausstattung. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de/flotte-octavia.
Skoda. Simply clever.
Nicht wirklich erfreulich, was wir seit ein paar Tagen vom Robert-Koch-Institut hören müssen. Die Corona-Infektionen steigen wieder. Inzwischen schon 2 Tage in Folge, über 1000 am Tag. Stellt sich also die Frage, ist das jetzt die von vielen befürchtete zweite Welle? Und warum ist das überhaupt so? Was können wir dagegen tun? All das versuchen wir heute zu klären, und zwar mit einem der führenden deutschen Virologen, Alexander Kekulé. Wir sprechen außerdem über die Tests an den Flughäfen für Reiserückkehrer und mit dem Präsidenten des Deutschen Ärztebundes, Klaus Reinhardt, über die Lage in den Krankenhäusern und Arztpraxen. Außerdem natürlich auch über den Schulbeginn in Mecklenburg-Vorpommern, die da geschlossenen Schulen und wie es nächste Woche in NRW und anderen Bundesländern weitergeht. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 7. August. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Wir haben ja viel diskutiert in den vergangenen Wochen und Monaten. Die Infektionszahlen waren eine ganze Weile auf einem, ja, überschaubaren und gar nicht mehr so beängstigenden Niveau. Aber seit ein paar Tagen, aller Wahrscheinlichkeit nach wegen Reiserückkehrern, vieler Sommerpartys, Nachlässigkeiten, werden es wieder deutlich mehr. Das RKI hat heute den 2. Tag in Folge mehr als 1000 Neuinfizierte vermeldet. Das hatten wir ja schon wirklich länger nicht mehr. Was das bedeutet, das wollen wir jetzt mit einem der führenden deutschen Virologen besprechen, Professor Alexander Kekulé von der Uni in Halle. Hallo, Herr Kekulé.
Hallo, Herr Grobock.
Herr Kekulé, ist das, was wir gerade erleben, diese schon lange befürchtete zweite Welle?
Naja, die Medien nennen das zweite Welle. Ich mag den Ausdruck nicht so gern, weil wir rein epidemiologisch noch in der ersten Welle sind. Aber der Neuanstieg der Infektionen, wenn man das mal so übersetzen darf, ist das tatsächlich. Das ist jetzt wirklich nicht mehr von der Hand zu weisen aufgrund der aktuellen Zahlen, dass wir wieder in einen Zustand kommen, der so ähnlich ist wie zu dem Zeitpunkt, als wir diese Lockdowns hatten.
Wie erklären Sie sich diese Entwicklung, diese wieder steigenden Zahlen?
Ja, das ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass hauptsächlich das Verhalten der Menschen eine Rolle spielt und auch die Urlaubsrückkehrer, wobei das nicht nur die Risikogebiete sind, sondern meines Erachtens auch Menschen sind, die sich im Urlaub dann eben weniger sorgfältig geschützt haben, als sie es hier zu Hause tun. Aus meiner Sicht ist es deshalb so besorgniserregend, weil wir ja jetzt lauter Einzelfälle haben. Nicht mehr so einen großen Ausbruch, der da mal schnell 500 Einzelfälle macht in der Statistik, sondern das ist aufs ganze Land verteilt. Und ich habe ja schon lange dafür plädiert, dass wir nicht gucken, wie viele Fälle gibt es pro Landkreis, sondern wie viele Initialfälle gibt es. Das heißt also, wie viele Fälle sind noch nicht einer bekannten Infektionskette zuzurechnen. Das ist für die Behörden ja viel leichter, etwas nachzuvollziehen, wenn sie einen Ausbruch in einem Krankenhaus haben und dann haben sie schon 10 Fälle und dann kommt der 11. und der 12. hinzu. Ganz andere Situation, als wenn das 10 einzelne verteilte Fälle sind, wo man jedes Mal gucken muss, wo haben sich die Menschen das geholt, und da sind die Behörden viel schneller überfordert, und deshalb nenne ich so etwas Initialfälle, und das ist der eigentliche Maßstab, wo man die Überforderung der Gesundheitsbehörden messen muss.
Das heißt, man kann mit solchen Ausbrüchen wie in Fleischbetrieben viel besser umgehen als mit so vereinzelten Fällen?
Ja, natürlich. Fleischbetriebe oder jetzt kürzlich in Bayern hatten wir die Erntehelfer. Die wohnen ja in einem Wohnheim zusammen. Das sind in dem Fall sogar Arbeiter gewesen, die aus Osteuropa zum großen Teil waren und die natürlich sich hauptsächlich in diesen Heimen da aufgehalten haben und bei der Arbeit, die wenig Kontakt zur Bevölkerung hatten und die sich eben untereinander auf diesen engen Verhältnissen infiziert haben. Das ist fürs Gesundheitsamt sozusagen eine leichte Aufgabe, da einen Zaun außenrum zu bauen. Das haben die ja dann tatsächlich auch gemacht. Aber wenn Sie sich vorstellen, die gleiche Zahl verteilt irgendwo in der Bevölkerung, der größte Teil der Menschen merkt es gar nicht, weil sie kaum Symptome haben. Das ist eine ganz andere Situation und da steuern wir in Deutschland leider gerade drauf zu.
Stecknadel im Heuhaufen, hört sich ein bisschen so an. Ja, Sie haben es gesagt, es kommen immer mehr Urlauber zurück. Die Schulen fangen wieder an. Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg läuft schon wieder seit Montag. Nächste Woche dann auch in den großen Bundesländern, wie zum Beispiel NRW. Erwarten Sie da dann noch drastischere Zahlen, eine noch größere Entwicklung?
Ja, ich beobachte das mit Sorge. Es ist natürlich immer schwer, vorher zu sagen, was man erwartet. Aber es gibt einfach ein Risiko, was ich hier sehe. Und ich bin jetzt nicht so glücklich, dass man dieses Risiko eingeht. Und das Risiko heißt einfach, dass wenn die Kinder jetzt wieder in die Schulen kommen und dort ja zum großen Teil dann gar keine Maskenpflicht im Unterricht ist, dass man dann relativ schnell Situationen hat, wo man zum einen Ausbrüche hat, die schwer zu kontrollieren sind, weil sich das dann in verschiedenen Familien verteilt. Und zum anderen sehe ich auch ein bisschen die Position der Kinder und der Eltern. Stellen Sie sich vor, wenn die Schulen gleich wieder geschlossen werden müssen, in Mecklenburg-Vorpommern haben wir ja jetzt schon so einen Fall.
Zwei Schulen, ja.
Ja, das ist für die Eltern natürlich auch fürchterlich, nicht? Da haben sie die Kinder dann eine Woche lang in der Schule und dann heißt ganze Schule unter Quarantäne. Da müssen alle zwei Wochen zu Hause bleiben, einschließlich der Eltern natürlich. Die waren froh, dass sie endlich wieder arbeiten können. Vielleicht gibt es ein Geschwisterkind, was in die Kita geht. Das ist so eine Sache, die dann auch von den Gegenmaßnahmen, die man ergreift, einen erheblichen Kollateralschaden verursacht. Darum hätte ich mir wirklich gewünscht, dass man es eher umgekehrt macht. Erstmal an wenigen Schulen versuchsweise die Öffnung, erstmal mit der Maske, mit Testung vor allem vorher, dass man die Kinder testet und dann erst, wenn man sieht, das geht alles gut, das dann in größeren Bundesländern allgemein macht.
Aber finden Sie es verhältnismäßig, dass wenn wir jetzt wie in MacPom, wo zwei Schulen tatsächlich heute Vormittag geschlossen wurden, wegen eines Falles, eines Lehrers jeweils, wenn mich nicht alles täuscht, dass man dann auch die ganze Schule dicht macht?
Das müssen die Behörden im Einzelfall entscheiden. Das Verhältnismäßigkeit heißt immer, und da glaube ich schon, dass die Gesundheitsbehörden in Deutschland das ganz gut machen, wenn sie wüssten, was im Ausland zum Teil für einen Unsinn passiert. Also bei uns läuft es ganz gut. Die Gesundheitsbehörden gucken halt dann, mit wem hatte der Lehrer Kontakt, welche anderen Lehrer hat er engere, sogenannte gefährliche Kontakte dann gehabt. Und ich nehme an, dass aufgrund einer solchen Risikobeurteilung man dann gesagt hat, nein, wir müssen die ganze Schule zumachen.
Apropos Gesundheitsbehörden, die oberste deutsche ist ja das Gesundheitsministerium. Gestern war eine Pressekonferenz mit Jens Spahn, der hat sich auch gerade zu diesen Urlaubsrückkehrern geäußert. Ich würde gerne mal mit Ihnen einmal kurz zusammen einen ganz kleinen Ausschnitt hören.
Und es ist schon so, dass mit Stand heute um die 1000 Neuinfektionen natürlich unsere Gesundheitsämter noch umgehen können. Das, was Besorgnis erregt, ist ja die Steigerung, die wir in den letzten Tagen, Wochen gesehen haben. Und wenn die sich fortsetzt, dann wird es eben tatsächlich schwierig. Die Pandemie, das zeigen diese Zahlen, die Pandemie ist noch nicht vorbei.
Herr Kekulé, die Maßnahmen der Politik, das, was Spahn macht und was die Länder macht, halten Sie das für ausreichend im Moment?
Naja, im Prinzip machen wir schon das Richtige, dass die Pandemie nicht vorbei sei. Das ist natürlich trivial. Das hätte wahrscheinlich auch niemand erwartet. Man muss diese Überforderung der Gesundheitsämter natürlich relativ sehen. Wenn Sie 1000 Fälle bundesweit verteilen auf alle etwa 400 Gesundheitsämter, dann ist das kein Problem. Aber wenn es natürlich dann in einer Region plötzlich etwas gibt und Sie die ganze Schule haben, wo Sie ganz, ganz viele Kontakte nachverfolgen müssen, dann sind die Behörden auch mit 1000 Fällen unter Umständen schon überfordert. Das Gleiche gilt für eingeschleppte Infektionen, die jetzt keine schlimme Kette machen. Da ist vielleicht nur in einer Familie jemand krank und merkt es gar nicht so. Sodass sie nach und nach im Laufe der Zeit eine Zunahme von Einzelinfektionen haben, die nicht mehr Ausbrüchen zugeordnet sind, die sozusagen als Rest übrig bleiben. Ich nenne das Hintergrundrauschen oder auch Noise. Und dieser auf Englisch dann, dieses Hintergrundrauschen, das ist das, was jetzt langsam zunimmt. Früher hatten wir einzelne Ausbrüche, aber es bleibt sozusagen immer übrig, so einzelne Fälle, die sie jetzt nicht mehr nachvollziehen können. Und ich glaube, in der Phase darf man nicht so sehr nur auf die Gesundheitsbehörden schauen. Die müssen natürlich jetzt insbesondere diese sogenannten Superspreader-Ereignisse verfolgen, wo es also darum geht, in bestimmten Situationen, dass einzelne Menschen in geschlossenen Räumen ganz viele infizieren. Sondern man muss auch sehen, dass diese Einzelfälle, dieses Hintergrundrauschen, das können die Menschen nur individuell verhindern. Und zwar durch ihr individuelles Verhalten. Jeder Einzelne ist für sich selber gefragt. Und da meine ich, sollte die Regierung den Menschen wirklich die Möglichkeit an die Hand geben, auch selber Schnelltests zu machen.
Haben Sie Sorge, dass wir uns jetzt durch solche Nachlässigkeiten die Erfolge der letzten Monate, die wir ja haben und hatten, kaputt machen?
Ja, auf jeden Fall. Das sind nicht nur Nachlässigkeiten, sondern das ist jetzt einfach eine absehbare Entwicklung, dass wir eben dieses Hintergrundrauschen bekommen und dass wir zweitens natürlich im Herbst, wenn die kalte Jahreszeit geht, das kommt, nicht mehr alles so einfach lösen können, dass wir Fenster aufmachen und alle Treffen im Freien machen. Und wir brauchen, wenn dann auch die Infektionskrankheiten zunehmen, die ganz normalen, jedes Kind mit Schnupfen in die Kita kommt, dann können sie die ja nicht alle sofort nach Hause schicken oder gar 2 Wochen in Quarantäne stecken mit Eltern, sondern da brauchen wir eine Alternative. Und ich habe so das Gefühl, dass wir da die Politik da vielleicht die Hausaufgaben noch nicht so gemacht hat, dass wir das irgendwann brauchen. Als Ersatz für den Lockdown war ja eigentlich klar, spätestens seit März diesen Jahres. Und es ist so, dass wir zum Beispiel die Bereitstellung dieser Tests für die Einschulung, dass wir das nicht gemacht haben. Und ich sehe das ehrlich gesagt nicht ein, dass Fußballspieler getestet werden, dass sehr, sehr viele Unternehmen auch ihre Mitarbeiter 2-mal die Woche testen. Das machen ganz viele einfach auf Anweisung der Unternehmungsleitung und dass aber Kinder in die Schule kommen und selbst wenn die Eltern das wünschen würden, die Möglichkeit nicht besteht, die regelmäßig zu testen. Und ich glaube, da muss man einfach die Bildung und das, was die Kinder machen und was die Lehrer leisten, mindestens genauso wichtig sehen, wie das, was andere Bereiche leisten, Fußballspieler oder Menschen, die irgendwo in der Industrie arbeiten. Und ich glaube, die sollten entsprechend geschützt werden.
Letzte Frage, Herr Kekulé. Ihre Spezialdisziplin ist ja vor allem auch das Zusammenführen interdisziplinärer Studien zu einem neuen Gesamtgefüge mit einem neuen Gesamtblick. Haben Sie da auch noch irgendwelche neuen Erkenntnisse, vielleicht auch nochmal zur Abwechslung, was Mutmachendes zum Abschluss?
Naja, das Mutmachende ist tatsächlich, das kann ich schon sagen, dass wir, nicht nur ich selber, sondern es gibt viele Kollegen, auch von Harvard gibt es gerade eine neue Publikation, wir sehen, dass wir diese Schnelltests, die ja von der Qualität her nicht so gut sind wie die im Labor gemachten Tests. Also technisch gesehen heißen diese Schnelltests dann Antigenteste.
Was haben die für Abweichungen? Wie sicher sind die?
Ja, die sind dann so rein vom Test her sind die mindestens 5% schlechter als diese im Labor gemachten Teste. Ja. Also im Labor heißen die ja dann PCR und die Schnelltests sind Antigentests, die so ähnlich funktionieren wie ein Schwangerschaftstest, den man zu Hause machen kann. Und es ist statistisch gerade durchgerechnet, das, was ich schon vor langer Zeit hier auch in Deutschland schon immer wieder gesagt habe, auf diese kleine Schwäche der Schnelltests, dass die sozusagen labortechnisch etwas schlechter sind als die im Labor gemachten, auf die kommt es epidemiologisch gar nicht an. Weil ob wir jetzt 95% aller Positiven wirklich erwischen mit einem Test oder nur 90%, ist für eine antiepidemische Maßnahme nicht wichtig. Weil wenn wir bei einer Krankheit, die ja bekanntlich ein R0 von etwa 3 hat, also im schlimmsten Fall infiziert eine Person 3 weitere, da reicht es, wenn wir 66% der Infektionen verhindern, also 2/3. Oder anders gesagt, mit diesen Schnelltests wäre extrem viel gewonnen. Da deuten alle Zahlen darauf hin und das wird jetzt auch inzwischen international nach und nach gefordert, dass man die als antipandemische Maßnahme braucht, weil es keinen Sinn hat, wenn man nur wartet, was die Behörden anordnen. Man muss den Menschen selber die Möglichkeit geben, diese unsichtbare Gefahr sichtbar zu machen. Dann können ganz viele Menschen sehr vernünftig reagieren und das ist für mich das Positive, dass hier aus meiner Sicht so ein Lichtblick ist, dass wir diese Gefahr selber in den Griff bekommen können.
Also ein Hoch auf die Schnelltests.
In dem Fall ein Hoch auf die Schnelltests. Sie wissen, ich habe früher mal gefordert, dass alle, die schwer influenzakrank sind, getestet werden oder dass Einreisekontrollen gemacht werden. Vor allem für die Masken lange gekämpft. All diese Dinge sind ja inzwischen anerkannt. Aber bei den Schnelltests habe ich das Gefühl, ist noch Überzeugungsarbeit zu leisten.
Na, dann machen Sie da mal weiter. Alles, was uns helfen kann. Vielen Dank, Professor Alexander Kekulé. Beste Grüße nach Halle.
Sehr gerne. Tschüss.
Alexander Kekulé war das, Virologe. Er hat gesagt, wie schwierig die Suche nach Einzelfällen ist, das Hintergrundrauschen nennt er es, schwieriger dem Herr zu werden als den sogenannten Hotspots. Und er ist für Masken in den Schulen, für eine grundsätzlich vorsichtigere Herangehensweise.
Was mit und in den Schulen passiert, das werden wir in den nächsten Wochen klarer sehen, ja, wenn es in den großen Bundesländern wieder losgeht. Im nächsten Gespräch wollen wir vor allem auf die Urlaubsrückkehrer schauen, auch aus Risikogebieten, und sprechen dazu mit unserer Redakteurin Marie-Lisa Kehler aus der Rhein-Main-Zeitung, die viel Recherchezeit investiert hat am größten deutschen Flughafen hier in Frankfurt. Hallo Mali.
Hallo.
Wie ist denn die Stimmung da unter den Leuten am Flughafen? Angespannt, ängstlich oder eher urlaubsentspannt, sorglos?
Ich würde eher sagen, es ist entspannt. Also die meisten, die ankommen, sind eigentlich ganz gut informiert, wenn auch manchmal etwas verwirrt, muss man sagen. Einfach weil sie auch nicht mehr Herr werden der ganzen neuen Regeln, die da kommen. Mhm. Aber sie lassen das, glaube ich, relativ entspannt auf sich zukommen und sind testwillig, so würde ich es ausdrücken. Mhm.
Kommen ja auch gerade aus dem Urlaub. Also lass es uns mal durchspielen. Nehmen wir mal an, ich fliege jetzt in Urlaub in ein Nicht-Risikogebiet, also Mallorca. Mallorca zum Beispiel, sind ja viele Urlauber gerade. Wenn ich dann zurückkomme, dann muss ich doch keinen Test machen, oder?
Du musst nicht, du darfst aber. Das ist das Schöne. Und du kannst am Flughafen getestet werden, auch wenn du aus einem sogenannten Nicht-Risikogebiet zurückkommst.
Und kostet das dann kein Geld auch oder muss ich dann bezahlen?
Es kostet auch kein Geld. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass du in eine andere Warteschlange einsortiert wirst. Also es gibt tatsächlich eine Warteschlange für die Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Hm. Die werden in einem anderen Testcenter getestet als die aus Nicht-Risikogebieten. Das ist einfach, man versucht das ein bisschen zu sortieren, um auch denen, die aus den Risikogebieten zurückkommen, im Zweifelsfall dann den Vorrang zu geben.
Hm. Okay, dann gucken wir doch mal auf die Rückkehrer aus Risikogebieten. Das sind so Länder wie die Türkei oder wie in Spanien die Costa Brava, also in Katalonien, wie Amerika. Wir haben im Übrigen auch mal einen Link in unsere Shownotes gepackt. Wenn Sie sich da nochmal genauer informieren wollen, können Sie da gerne draufklicken. Also Mali, wenn ich aus so einem Gebiet einreise, wie ist denn dann der genaue Ablauf?
Genau, sind das relativ wenige Schritte. Man landet, man holt sein Gepäck, das kriegen die meisten noch ohne Anweisungen hin. Und dann folgt man einfach den großen Schildern, die eigentlich am Frankfurter Flughafen, da kann ich ja nur für sprechen, überall stehen und einen zu dem Testcenter den Weg weisen. Und man wird dann aufgefordert, wenn man sich richtig eingereiht hat, sich schon während der Wartezeit eigentlich per Telefon anzumelden. Also da werden schon mal grundlegende Daten abgefragt. Mhm. Dann kommt man zu einer Art Service-Schalter, unterscheidet sich ehrlich gesagt nicht so richtig von dem Abflugschalter, wo man sonst auch seinen Flug irgendwo oder sein Flugticket bekommt, und bekommt dort eine Art, QR-Code ausgedrückt, würde ich das fast sagen.
Wie schnell hat man dann das Ergebnis? Ganz schnell, ne?
Das Ergebnis, also dieser ganze Vorgang überhaupt von Anstellen bis getestet werden, dauert, wenn man Glück hat, nicht länger als 12 Minuten. Ich habe tatsächlich gestoppt.
Okay.
Und das Ergebnis, ich habe mich mit mehreren Leuten unterhalten, die den Test machen mussten. Und die haben geschrieben zwischen 6 Stunden, einer hat mal 12 Stunden gebraucht. Aber es ist wirklich nicht lang. Also es ist... wird zugesichert, dass es eigentlich binnen 24 Stunden geschieht, oft aber auch schneller.
Okay. Und im Flieger vorher muss man aber, wenn man aus einem Risikogebiet kommt, also kurz vor der Landung, muss man auch irgendwie einen Zettel ausfüllen, der den Gesundheitsämtern irgendwie übermittelt wird. Was hat es damit auf sich?
Genau, das ist so eine sogenannte Aussteigekarte, heißt das Ganze. Hm. Und das wird händisch ausgefüllt. Also quasi, man darf es sich wirklich, glaube ich, noch so vorstellen, im Landeanflug kann man dann versuchen, da irgendwie seine Daten zu hinterlassen. Das Gesundheitsamt muss dann irgendwie Glück haben, dass man eine Schönschreibschrift hat und nicht rumgekritzelt hat. Und das ist nämlich auch das große Problem. Diese Aussteigekarten oder Aussteigkarten werden per Fax übermittelt. Das ist
vom Flughafen nicht so zum Gesundheitsamt.
Genau, von Airlines wird es dann zum jeweils zuständigen Gesundheitsamt übermittelt. Also das heißt, wenn ich als Frankfurter fliege, dann bekommt auch das Gesundheitsamt Frankfurt das. Wenn ich aber aus Bochum komme und in Frankfurt lande, dann wird das Ganze nach Bochum geschickt. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Papier gerade im Einsatz.
Okay, und die rufen einen dann an tatsächlich, oder?
Sie versuchen es zumindest. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, wo noch keiner so richtig weiß, wie es laufen soll. Also der Auftrag der Gesundheitsämter ist ja tatsächlich dann auch die Nachverfolgung. Und da versuchen die Gesundheitsämter dann anzurufen, zu sagen, haben Sie den Test schon gemacht? Sie haben 72 Stunden Zeit. Und dann auch noch mal ein bisschen zu informieren und zu sagen, wie es weitergeht.
Und wenn man mit der Bahn oder mit dem Auto unterwegs ist, da gibt es ja quasi keine Überprüfstelle, die das registriert, wann man dann wieder zu Hause angekommen ist. Da müsste man sich dann auf das Verantwortungsbewusstsein der einzelnen Reisenden verlassen, oder?
So in etwa, ja. Ich weiß, in Rheinland-Pfalz gibt es verschiedene Teststellen auch, bei denen man sich melden kann. Die sind auf Autobahnen angesiedelt, also wirklich gerade in der Nähe von Luxemburg. Da kann man sich auch melden, aber diese Melde oder dieser automatische Meldevorgang, der bei einer Flugreise ist, der ist da nicht gegeben, das stimmt.
Klingt eigentlich nach einem ganz vernünftigen Weg, wie es gerade geregelt ist, oder?
Meiner Einschätzung nach, jein.
Jein.
Jein. Das ist zwar eine erste Überprüfung, aber es darf eigentlich nicht die letzte sein. Das heißt, der erste Test, und das ist ja das, was wir immer wieder hören, ist tatsächlich nur eine Momentaufnahme. Und wenn ich mich aber zufällig bei meinem Nachbarn im Flugzeug angesteckt habe, ist mein Test auch negativ. Ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht ansteckend bin, weil eigentlich, ich habe es ja schwarz auf weiß, mir hat jemand geschickt, dass ich das Virus nicht habe. Freue mich dann meines Lebens, laufe rum und habe dann viele, viele Tage Zeit, Menschen anzustecken. Und eigentlich ist da nämlich dann der Fehler, es müsste so nach 4 bis 5 Tagen eigentlich noch einen zweiten Test geben.
Also diese genau Übergangszeit, ne? Die Inkubationszeit genau. Sozusagen.
Und das ist tatsächlich noch nicht geregelt. Und es gibt ja auch immer wieder Stimmen, die fordern, dass dieser Test am Flughafen eigentlich nicht der entscheidende ist, sondern dass Reiserückkehrer eigentlich entweder das oder zumindest nach der Ankunft etwa 5 Tage in Quarantäne gehen und erst dann einen Test machen. Weil dann hat man diese Inkubationszeit auch schon mal ein bisschen ausgesessen und wenn man diesen Zeitraum dann abdecken kann und dann einen negativen Test hat, dann ist man zumindest auf einer etwas sichereren Seite.
Okay. Na, wir werden ja jetzt in den nächsten Wochen, wenn ganz viele zurück sind, gerade in den großen Bundesländern, werden wir ja wahrscheinlich ein paar mehr Zahlen bekommen und dann auch sehen, ob da eine Dunkelziffer existiert, die da sozusagen durchgeschlüpft ist. Danke dir trotzdem erstmal fürs Gespräch und wir sind gespannt, wie das da weiterläuft.
Dankeschön. Bis bald.
Das ist also alles doch noch nicht ganz so sicher, wie es vielleicht sein könnte oder wie wir es uns wünschen. Und wie ich finde, ein sehr guter Anknüpfungspunkt zu unserem nächsten Gesprächspartner, dem Präsidenten der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Was ihn für uns im Zusammenhang mit den Reiserückkehrern aus Risikogebieten noch spannender macht, er ist im normalen Leben Hausarzt und kann diese Atteste auch ausstellen. Hallo, Herr Reinhardt.
Hallo, Herr Krobock.
Herr Reinhardt, wir haben es gerade hier besprochen. Die Corona-Infektionszahlen steigen wieder. Viele kommen jetzt aus schwer betroffenen Ländern zurück nach Deutschland, machen sofort am Flughafen zum Beispiel einen Test, gehen zum Hausarzt. Das Problem aber scheint die Inkubationszeit zu sein, also der Zeitraum zwischen Ansteckung und Krankheitsausbruch. Herr Reinhardt, kennen Sie solche Fälle? Leute, die erst gesund scheinen, wieder arbeiten gehen und dann doch krank werden und möglicherweise andere anstecken?
Nein, aus persönlicher Anschauung und Ansicht nicht, sondern nur aus dem theoretischen Risiko. Und ich habe an verschiedensten Stellen in dem Kontext dieser Diskussion auch festgestellt und bin damit auch nicht alleine, dass ich gesagt habe, wir müssen uns vielleicht angewöhnen, nicht die 100-prozentige Sicherheit anzustreben, weil wir die nämlich in dem Kontext, es handelt sich hier um biologische Vorgänge, kaum haben können. Natürlich könnten wir sagen, jemand, der einreist, wird getestet und dann wird 72 Stunden gewartet und dann wird er noch einmal getestet. Wenn er dann bei beiden Mal negativ war, dann können wir sicher sagen, er hat sich nicht infiziert. Wie groß die Zahl derer ist, für die das zutrifft, die sie also kurz vor Abreise oder vielleicht während der Reise angesteckt haben, wissen wir überhaupt nicht. Aber ich sage mal, die ist eher transkurabel, also vernachlässigbar. Viel wichtiger ist, dass wir den größeren Teil derjenigen, und die erwischen wir durchaus, durch regelhaftes Testen bei Einreise aus Risikogebieten herausfiltern. Okay. Dann sind wir schon ein ganzes großes Stück weiter, weil wir an der Stelle dafür sorgen können, dass die Infektionskette eben unterbrochen wird. Und je mehr Infektionsketten wir erfolgreich unterbrechen, nicht 100%, aber wenn es uns mal in 80% oder 90% der Fälle gelingt, ja, die Infektionskette zu unterbrechen, da haben wir schon ganz viel geleistet, um das zu vermeiden, was in dem Kontext eben das wichtigste Ziel ist, nämlich das Gesundheitswesen nicht zu überfordern durch zu viel schwere Verläufe, erstens. Und zweitens dann damit auch im Wesentlichen zu verhindern, dass wir so etwas wie einen Lockdown noch einmal aussprechen müssen.
Ja, ja. Also aus Ihrer Sicht wäre da, was Reiserückkehrer angeht, keine strengere Handhabung nötig, sondern das, okay. Mhm. Machen Sie sich denn gerade angesichts der steigenden Fallzahlen, also zwei Tage hintereinander meldet das RKI über 1000, machen Sie sich da Sorgen, dass unser Gesundheitssystem doch noch in Schwierigkeiten geraten könnte?
Aktuell überhaupt nicht. Wir hatten heute Morgen über 9000 freie Intensivbetten deutschlandweit. Frei, unbelegt.
Wir haben von 35.000, ne? Oder?
Von etwa gut 30.000. Mhm. Ja? Also ich sag mal knapp 30%, 28,5%, wie auch immer, ein knappes Drittel. Ja, von den Intensivbetten, die nicht belegt sind. Ich habe gestern mit einem neurologischen Chefarzt hier an der Klinik in der Nähe von Berlin gesprochen, mit dem ich befreundet bin, der mir gesagt hat, er hat sonst etwa 70 Betten. Ja. Der hatte zu Hochzeiten der Pandemie 0 Betten belegt. 0.
Okay.
3 Oberärzte, 8 Assistenten hatten nichts zu tun. Gar nichts. Die hat er dann in andere Abteilungen geschickt, damit sie mit aushelfen konnten, da wo dann mehr zu tun war, auch im Rahmen von Corona zu tun war. Also ich will damit nur sagen, wir müssen so ein bisschen mit Augenmaß schauen, was wir tun. Und zum jetzigen Zeitpunkt mit über 9000 freien Intensivbetten sind wir von der Überforderung des Gesundheitswesens meilenweit entfernt. Das kann sich schnell ändern, ohne Frage. Und eine Pandemie und pandemisches Geschehen oder epidemisches Geschehen kann natürlich eine plötzlich große Dynamik annehmen. Und dann insofern ist es richtig, darauf zu achten. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich sagen würde, die 1000 Neuinfektionen der letzten 2-3 Tage und das Ansteigen der Neuinfektionen in den letzten 3-4 Wochen wäre sozusagen vernachlässigbar. Das muss man minutiös beobachten, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es ist überhaupt kein Grund, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest panisch zu werden.
Okay, das ist
schon mal gut. Und abschließend bleibt festgestellt, es ist auch nicht überraschend, dass wir diese Zahl der Neuinfektionen haben mit der erhöhten Mobilität der letzten Wochen. Ja, das war im Grundsatz erwartbar. Ne? Die Frage ist, welche Dimension nimmt es an?
Ja. Sie haben gerade von einem Gespräch mit einem Oberarzt oder Chefarzt berichtet. Sie sind ja als Präsident der Bundesärztekammer auch ein Sprachrohr der Ärzte. Was hören Sie da ganz grundsätzlich? Nur Positives oder gibt es auch Nöte und Sorgen?
Nein, es gibt auch also Nöte und Sorgen insofern, dass die sind aber etwas anderer Natur, als sich vielleicht der Laie vorstellt, der denkt, die haben unter Umständen ganz schrecklich viel zu tun mit Corona und durch Corona in den Kliniken und sind schrecklich überfordert. Diese Sorge besteht gar nicht. Das, was besteht, ist die Sorge, dass der Betrieb, der normale Betrieb, der auch viele andere Erkrankungen ja betrifft, nicht in regelhafter Form erfolgt. Solche Sorgen bestehen. Und insofern, glaube ich, muss man in der Balance zwischen dem, was man für Eventualitäten und nicht vorhersagbare Dynamik eines Infektionsgeschehens, einer Infektionserkrankung wie Corona entstehen kann und dem, was man an anderer Stelle dann nicht tun kann, weil man eben sozusagen sich für diese Dynamik etwas an Valenzen frei hält. Diese Balance muss man fein austarieren, die muss man immer im Blick haben. Und das ist die Herausforderung in der stationären Versorgung.
Nun gab es ja international viel Lob für das deutsche Gesundheitssystem, auch zu Recht aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite kritisieren Sie aber auch immer mal wieder die Kommerzialisierung auch unseres Gesundheitssystems.
Ja. Ja.
Was sind denn da die grundlegenden Probleme, die uns auch zu Corona-Zeiten eventuell, wenn die Zahlen mal deutlicher steigen würden, negativ treffen könnten, was die Kommerzialisierung also, angeht?
Genau, ich sage mal, im Rahmen der Kommerzialisierung des Gesundheitswesens hat es Gutachten gegeben, die uns noch wenige Monate vor dem Eintreten der Corona-Pandemie nahelegten, große Teile unserer Klinikkapazitäten herunterzufahren. Mhm. Weder im pflegerischen noch im ärztlichen Sektor. Ja? Und wenn wir das getan hätten, was uns kluge, vermeintlich kluge Gutachter da ins Stammbuch geschrieben haben und das alles schon umgesetzt worden wäre, dann wäre das in Deutschland anders ausgegangen mit Corona in den ersten Monaten dieses Jahres.
Okay, und wissen diese Gutachter Beispiel, das auch?
Das habe ich diesen Gutachtern natürlich in der Öffentlichkeit inzwischen mehrfach, wie jetzt auch wieder, deutlich gesagt.
Ja.
Und insofern glaube ich, dass im Hinblick auf die Krankenhaus- und Fortentwicklung der deutschen Krankenhauslandschaft, das ist immer ein ständiger Prozess, ja, diese Erfahrung sicherlich politischen Einfluss haben wird.
Okay, das heißt, wenn wir jetzt dieses ganze Corona-Ding einigermaßen glimpflich überstehen würden, was wir ja alle hoffen, ich klopfe auch dreimal auf Holz, dann würden Sie vielleicht sogar sagen, dann war es vielleicht ein guter Warnschuss, um in unserem Gesundheitssystem nicht andere profitgesteuerte Wege zu beschreiten.
So ist es. Also man kann das Gesundheitswesen nicht ausschließlich nach den Regeln der Ökonomie und nicht ausschließlich nach marktwirtschaftlichen Kriterien organisieren. Es gehören auch soziale Aspekte dazu und die müssen in einem ausreichenden Gleichklang mit den anderen Dingen ihren Einfluss haben. Und dann stimmt das Thema aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass wir diesen Aspekt, diesen sozialen Aspekt, der damit verbunden ist, in den letzten Jahren vernachlässigt haben, auch unter dem Aspekt von Kostendruck, schlechter Kassenlage, öffentliche Haushalte und so weiter und so fort.
Herr Reinhardt, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Bleiben Sie dran. Ja. Nicht, dass wir da in so eine Profitsituation rutschen irgendwann in den nächsten Jahren. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Hoffnung.
Ich glaube auch, dass Corona an der Stelle durchaus zum Nachdenken gebracht hat.
Definitiv. Wäre zumindest ein Gutes. Dankeschön, Herr Reinhardt.
Ja, alles Gute. Danke Ihnen. Bis dann.
Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag heute, dem 7. August. Ja, die zweite Welle. Ist es das jetzt, was wir erleben? Der Virologe Alexander Kekulé sagt nein, es ist immer noch die erste Welle, aber gerade die Einzelfälle sind schon ein bisschen besorgniserregend. Was können wir dagegen tun? Jeder Einzelne ist gefragt, sagt er. Die Gesundheitsämter können das nicht alles für uns erledigen. Das bestätigt auch der Präsident des Deutschen Ärztebundes, Klaus Reinhardt. Beide appellieren letztlich an die Verantwortung, an das Verantwortungsbewusstsein der einzelnen Menschen. Und ich bin davon überzeugt, die meisten sollten das doch eigentlich schaffen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Passen Sie auf sich auf. Bis nächsten Montag, da sind wir wieder für Sie da.